Albedo-Effekt.
Meeresströmungen.
Treibhausgase wie Methan und Kohlendioxid.
Existenz von Pflanzen, Tieren und Menschen.
Zusammensetzung des Wassers im Ozean.
Sonnenaktivität.
Umlaufbahn der Erde.
Vulkanismus.
Verordnung von Biomasse.
Algenwachstum.
Gesteinsverwitterung.
Lage der Kontinente.
Forscher wie Dr. Gregor Knorr vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven müssen also vieles in ihre Klimamodelle mit einbeziehen.
Das ist halt das generelle oder die generelle Herausforderung in der Klimaforschung, dass sie mit einem sehr komplexen System zu tun haben, dass Änderungen in einer gewissen Komponente halt auch zu Änderungen in einer anderen Komponente führen können, die letzten Endes dann in gegenseitiger Wechselwirkung miteinander stehen. Und genau die Kunst ist dann, das aufzuschlüsseln, wie dort entsprechende Ursache-Wirkungsketten zum Beispiel sind.
Daten für seine Modelle bekommt Dr. Gregor Knorr zum Beispiel von Glaziologen wie seiner Kollegin Dr. Anna Wegner.
Schon öfter war sie auf Expeditionen des Alfred-Wegener-Instituts für Polarforschung im Eis unterwegs.
In Grönland oder der Antarktis. Dort haben sich über Hunderttausende von Jahren Eisschilde gebildet.
Schneeflocken, die jeweils auf die oberste Schicht fielen, haben sich mit der Zeit zu einer neuen Eisschicht verdichtet.
So werden Luftblasen und Spurenelemente aus der jeweiligen Periode mit eingefroren. Ein Klimaarchiv im Eis.
Um es nutzen zu können, werden aus dem Eisschild meterlange Bohrkerne herausgeholt. Je weiter es in die Tiefe geht, desto älter sind die Schichten.
An einem solchen Eisstück können Experten wie Anna Wegner schon auf den ersten Blick einiges erkennen.
Was man sehen kann, sind Vulkanausbrüche. Die kann man unterschiedlich gut sehen, je nachdem, wie viel Asche runtergefallen ist. Das sind teilweise richtig dunkle, schwarze Schichten. Teilweise sind das so ganz zarte Schatten. Was man auch sehen kann, ist, wenn man die Kerne gegen das Licht hält und poliert, dann kann man in Eiszeiten, da ist besonders viel Staub und besonders viele Verunreinigungen drin, da kann man Schichten sehen, wenn viele Verunreinigungen drin ist, dann wird das Eis so ein bisschen milchig, weil sich das Licht da drin bricht, dann ist es nicht mehr so klar.
Im Labor werden kleine Stücke des Eisbohrkerns aufgetaut und das Wasser wird untersucht.
Erstaunlich, welche Informationen es über das Klima früherer Zeiten preisgibt.
Also zum Beispiel die Staubpartikel, die ich messe, die kommen aus den Wüsten der Erde. Und aus diesen Wüsten werden die Staubpartikel ausgeblasen. Also manchmal kann man ja auch in Süddeutschland Staub, Wüstenstaub aus der Sahara sehen, je nachdem wie der Wind war und wenn es dann regnet. Und so ist es bei den Eisschilden auch. Da kommt jetzt eigentlich für Grönland der meiste Staub aus den südostasischen Wüsten und für die Antarktis aus Südamerika und heutzutage auch aus Australien. Und dann können wir erstens die Konzentration messen. Das sagt uns zum Beispiel, wenn wir viel Staub haben, dann heißt es erstens, es war sehr trocken. Zum Zweiten wissen wir, dass es sehr stürmisch gewesen sein muss, dass einfach mit mehr Wind mehr Staub in die Atmosphäre eingetragen wird.
Mithilfe der Eisbohrkerne konnten die Wissenschaftler vor kurzem zum Beispiel die Klimageschichte Grönlands bis weit in die Vergangenheit rekonstruieren.
Dazu wurden auch Daten von Eisbohrkernen aus der Antarktis herangezogen. Obwohl sich diese ja am anderen Ende der Erde befindet, also 14.000 Kilometer von Grönland entfernt ist, gibt es einen Zusammenhang, wie Dr. Gregor Knorr erklärt.
Da sieht man halt sehr schön, dass in Zeiten, wo es zu schnellen Klimaerwärmungen in Grönland kommt, dass es dann von einem Temperaturanstieg zu einem Temperaturabfall in der Antarktis kommt. Also das heißt im Wesentlichen, dass diese Temperaturkurven in gewisser Weise sich gegensätzlich verhalten. Also wird es besonders warm in Grönland, wird es kälter in der Antarktis und umgekehrt.
Die Forscher führen diesen Effekt darauf zurück, dass sich die Stärke der Meeresströmung, die Wärme aus dem Südozean in den Nordatlantik bringt, immer wieder geändert hat.
Die Eiskerne zeigten, dass es auch während der ganzen letzten Eiszeit auf Grönland plötzliche Temperaturschwankungen gegeben hat.
Speziell auch für uns in der Paläoklimadynamik ist ein sehr entscheidender Punkt gewesen, dass wir gesehen haben, dass diese abrupten Klimaänderungen, also mit abrupt meine ich hier wirklich Änderungen in Grönland in der Größenordnung von 10, 15 Grad Celsius innerhalb weniger Dekaden stattgefunden haben und das auch wirklich während aller Deglaziation. Also Deglaziation ist der Übergang, das Ende der letzten Eiszeit zum Beispiel von 20 zu 10.000 Jahre.
Auch Professor Wickhardt von Königswald hat sich schon ausgiebig mit den Eiszeiten beschäftigt. Allerdings aus ganz anderer Perspektive.
Vor allem anhand von Knochenfunden hat er untersucht, wie sich der Wechsel von Warmzeiten und Kaltzeiten auf die Tierwelt in Mitteleuropa ausgewirkt hat.
In seinem Buch »Lebendige Eiszeit« dokumentiert der Wirbeltierpaläontologe Erstaunliches.